Vater, hab Dank für diesen Abend, der jetzt vor uns liegt. Danke, dass wir dich kennen dürfen als unseren Gott, als unseren Herrn, als unseren Schöpfer, auch als unseren Erhalter. Wir beten dich an für die Gemeinschaft, die du vorbereitet hast an diesem Abend und dass wir auf dich hören dürfen, auf dein Wort hören dürfen, dich anbeten dürfen. Und ich bete, dass du uns die Zeit gemeinsam segnest und uns auch ausrichtest auf dich. Und wir bringen dir jetzt auch Joas, du weißt, um die OP, die er hatte. Wir legen dir einfach hin in seinen Schmerzen und seiner Krankheit jetzt und beten, dass du ihn wiederherstellst, gesund machst. Du weißt auch, ja, jetzt einfach die Nacht und dass er jetzt nicht bei uns sein kann. Ich möchte ihn dir hinlegen und danke dir, dass er dir gehört. Bete, dass dein Friede, ja, ganz nah bei ihm ist, du bei ihm bist und er auch wieder zu uns stoßen darf. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Amen.
Um diese Frage, wer bist du? Um diese Frage soll es gehen in der Abendsession-Reihe dieser JK dieses Jahr. Wir wollen eine Person kennenlernen. Wir wollen wissen, wer bist du, Jesus? Wir wollen diesen Jesus kennenlernen. Wir wollen wissen, wer er ist. Wir wollen ihn erfahren in diesen Tagen. Und es gibt kein anderes biblisches Buch, was sich besser dazu eignet, um Jesus kennenzulernen, als das Johannesevangelium. Ihr dürft schon mal eure Bibeln zücken, schon mal in das vierte Evangelium im Neuen Testament, Johannesevangelium, blättern. Ein Ausleger des Johannesevangeliums hat mal gesagt, und ich habe euch ein Bild dazu mitgebracht, das Johannesevangelium lässt sich vergleichen mit einem Planschbecken, worin Kinder spielen können. Das Johannesevangelium ist so leicht, so einfach, so schön, so gut. Und gleichzeitig sagt er, ist das Johannesevangelium wie ein Planschbecken, das tief genug ist, damit ein ganzer Elefant darin baden kann. Es ist so tief, so reichhaltig, so wertvoll, so nährstoffreich, so gut. Und es ist das Johannesevangelium, der Evangelist Johannes, der uns 7 richtig gute Antworten gibt auf die Frage, wer bist du, Jesus? 7-mal antwortet Jesus in der Überlieferung von Johannes immer in derselben Art und Weise: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich bin der wahre Weinstock. 7 Dinge, mit denen Jesus sich vorstellt, mit denen Jesus sich identifiziert. Ich weiß nicht, was du gerade in euren kleinen Gesprächsgruppen so gesagt hast. Ich glaube nicht, dass einer von euch sich jetzt irgendwie als Tür identifiziert hat oder gesagt hat, hey, ich bin das Brot oder so. Vielleicht keine Ahnung, ich bin die Tochter von Gertrude, ich komme aus dem Schwabenland oder keine Ahnung, was sie da so sagt. Aber Jesus bezeichnet sich hier mit diesen Titeln. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Und was er damit meint, dem wollen wir so ein wenig auf die Spur gehen in diesen Abendeinheiten hier auf der JK. Wir wollen Jesus kennenlernen und verstehen, was er mit diesen Worten meint, mit diesen 7 sogenannten Ich-Bin-Worten Jesu. Wir wollen ihn mehr erkennen, mehr kennenlernen. Und damit starten wir heute mit dem ersten Text aus Johannes Kapitel 6. Ihr dürft mal aufschlagen. Kapitel 6, ab Vers 22 bis 35. Das ist ein Teil der Brotrede Jesu, nennt man das. Und wir lesen das mal gemeinsam. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Meeres stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren alleine weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe zu der Stätte, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr die Danksagung gesprochen hatte. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Meeres, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Was ist das Setting dieser Geschichte? Jesus ist da am See Genezareth, das ist so der Bodensee von Israel, könnte man sagen. Am Tag zuvor geschieht dieses unglaubliche Spektakel. Da ist eine riesen Menschenmenge vor Jesus, die ihm zuhört, wenn er lehrt. 5000 Männer, das ist ungefähr so die Bevölkerungsgröße von Langensteinbach. Ich habe recherchiert, 6.500 Einwohner gibt es hier in diesem Kaff, wo wir gerade sind. Wenn man noch den Anhang von den Männern mit dazu zählt, Frauen und Kinder, dann kommt man gewiss auf so eine Größe. Nur für euch zur Vorstellungskraft. Also da ist diese riesen Menschenmenge und die wird versorgt mit Essen. Sie hatten nicht viel. 5 Brote, 2 Fische und eine riesen Menschenmenge wird satt. Und dann wird's Abend. Jesus zieht sich zurück auf einen Berg. Wir haben das gehört. Das ist so dieses übliche Ding, was Jesus macht. Er zieht sich zurück. Und die Jünger, die gehen nochmal eine Runde angeln, schnappen sich ihr Ruderboot, fahren raus auf den See und lassen den Tag und die Geschehnisse Revue passieren, satt und geflasht von dem, was passiert ist. Und dann wird es der nächste Tag, denn erst kommt ein Sturm über das Wasser unerwarteterweise und die Jünger kriegen Panik und Jesus kommt auf wundersame Art und Weise und begegnet ihnen auf dem See. Und wiederum auf wundersame Art und Weise bringt er sie dann zur anderen Uferseite. Und dann wacht die Volksmenge am nächsten Tag auf und merkt, hey, das Boot ist weg von den Jüngern, die sind nicht mehr da. Jesus ist auch weg, der ist nicht mehr da. Boot weg, Jünger weg, Jesus weg. Aber wir wollen mehr von ihm sehen, wir wollen mehr Wunder sehen. Und da kommen dann noch mehr Leute mit dazu aus Tiberias mit Booten und dann steigen die da ein und fahren auch auf die andere Seeseite nach Kapernaum und dort finden sie tatsächlich Jesus. Und da steigt unsere Szene ein, wo sie fragen, Rabbi, Lehrer, hey, wann bist du hierher gekommen? Und Jesus antwortet, ja. Also er geht erstmal gar nicht auf diese Frage ein, sondern antwortet auf diese, wie bist du hierher gekommen, Frage mit der Frage auf die Frage, warum ihr eigentlich mir hinterher dackelt, warum ihr mir gerade nachfolgt, euch diese Strapaz dieser Seeüberfahrt antut, um mich nochmal zu sehen. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das ist immer wichtig, hier, wenn so eine Wortdoppelung kommt, im Griechischen steht hier Amen, Amen, das Wort kennt ihr. Und da müssen wir immer aufhorchen und mitdenken, die Schreiber der Bibel, die hätten da, wenn sie es gehabt hätten, irgendwie Fettdruck gemacht und kursiv und gelb hinterlegt, also macht das gerne auch in euren Bibeln. Was ich jetzt sage, ist wichtig. Ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Nicht, weil ihr gerade dem letzten Trend hinterherlauft, von Hype zu Hype irgendwie einen Riesenspektakel sehen wollt. Irgendwie auf Sensationssucht. Herr Jesus hat die Macht, Brot zu vermehren. Kann er vielleicht auch die Scheine im Portemonnaie vermehren? Oder kann er mir vielleicht in meiner nächsten Arbeit, Klassenarbeit, Klausur bei Rabbi Ben Shimon irgendwie eine einschenken oder 15 Punkte? So die üblichen Erwartungshaltungen, die man gegenüber Jesus vielleicht hat. Nein, sagt Jesus. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Jesus macht klar, er ist kein gewöhnlicher Influencer, der hier die Menschenmenge irgendwie größere Followerschaft generiert, indem er irgendwelche krassen Dinge tut. Ich weiß nicht, wem ihr so auf euren Kanälen folgt. Es ist ja crazy zu sehen, was Menschen heutzutage tun, um im Internet irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, Followerzahlen hochgehen zu lassen. Aber darum geht es Jesus nicht. Wenn Jesus hier solch großen Wunder tut, dann hat das immer einen Aussagecharakter. Er will immer irgendeine tiefere Wahrheit, eine dahinterliegende Wahrheit demonstrieren, etwas zeigen. Jesus ist ganz klar, auf der oberflächlichen Ebene geht es der Volksmenge darum, irgendwie mehr Sensation zu sehen, mehr Hype, mehr coole Dinge, hautnah dabei sein. Das ist ihm vollkommen klar. Aber Jesus schaut eine Ebene tiefer. Jesus sieht eine Ebene weiter nach unten, geht unter die Oberfläche, wie bei so einem Eisberg. Er schaut hinter die Fassade. Ja, er sieht den Menschen ins Innerste. Er sieht ihm ins Herz hinein und er weiß genau, was dort bei den Menschen abgeht. Er bewahrheitet dieses alttestamentliche Wort über Gott. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Wenn Jesus diese Menschenmenge sieht, die ihm nachläuft, dann sieht er nicht in erster Linie oberflächlich, dass sie ihm gerade wegen diesem krassen Spektakel hinterher dackeln. Sondern er sieht, da ist eine andere Art von Hunger, da ist ein Herzenshunger, ein tiefer Herzenshunger. Ihr habt Brot gegessen und ihr seid satt geworden und darum wandert ihr mir hinterher. Und wenn wir diesen Vers lesen als deutsche Leser, dann rutschen wir ganz schnell zurück zu diesem Ereignis, was davor kam, die Speisung der 5000. Hey, was war denn das für ein Brot, von dem die Menschenmenge da satt geworden ist? War das dunkel oder irgendwie Dinkel, Vollkorn, Bauernvollkruste oder war es das gute alte deutsche Schwarzbrot aus der Kastenform? Aber Vers 27 bringt uns eigentlich auf die eigentliche Spur, worauf Jesus hinaus will. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, so wie so ein labbriges Brot, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes, des Vaters. Und wir merken mit der Menschenmenge damals, huch, wir sind auf einer ganz neuen Ebene gelandet. Es geht jetzt nicht mehr um das Fladenbrot von gestern, so gut es auch gewesen sein mag, keine Ahnung, wie das geschmeckt hat. Es geht jetzt nicht mehr um diesen leiblichen Hunger, den Jesus wunderhaft stillt, sondern wir sind jetzt auf einer neuen Ebene gelandet, einem ganz anderen Hunger. Wir haben die kulinarische Ebene verlassen, wir sind jetzt beim Herzenshunger gelandet. Beim Herzenshunger, beim geistlichen Herzenshunger. Und die zentrale Frage heute Abend ist, womit stillst du deinen Herzenshunger? Womit nährst du dein Herz? Jesus legt uns hier den Finger auf eine ganz wunde Stelle bei uns. Wir haben alle nicht nur leiblichen Hunger, der gestillt werden will, sondern wir haben auch einen geistlichen Herzenshunger. Was ist das? Das ist unser Hunger nach Sinn in unserem Leben. Das ist der Hunger nach Wahrheit. Das ist ein Hunger nach Liebe, nach Angenommenheit, nach Wertschätzung. Womit stillst du diesen Hunger? Was ist das Erste, was du dir vor Augen führst, wenn du morgens wach wirst, womit du dich beschäftigst? Und was ist das Letzte, was du dir vor Augen führst, wenn du abends im Bett liegst, bevor du schlafen gehst? Kennst du dieses Gefühl, wenn du wirklich abends im Bett liegst und dir nochmal eine Runde YouTube-Videos oder TikTok gönnst und du swipest so Video nach Video durch und am Ende denkst du dir, so what, was ist denn diese letzte Stunde gewesen? Was habe ich mit meiner Zeit angefangen? Ist das wirklich das, was mich im Innersten satt macht? Das ist wie, als würde dein Abendessen aus einer einzigen Reiswaffel bestehen. Ich habe hier mal die Packung meiner Tochter geklaut, die steht da total drauf. Weiß nicht warum, sind total geschmacksneutral. Wer von euch mag Reiswaffeln? Oh Mann, ihr seid echt arm dran. Also eine Reiswaffel, nur für euch, ich lese euch das mal vor, pro Stück 26 Kilokalorien. Das Ding ist eigentlich nur Luft. Das ist ein Phantombrot. Fast nichts drin. Vorne steht sogar drauf, Brotalternative. Es ist eigentlich nichts. Und so ist das, wenn du diesen Moment abends hast. Das ist eine Nahrung für dein Herz, die steht dich einfach nicht. Und dann kannst du 1, 2, 3, 4 Videos schauen, 1, 2, 3, 4 Reiswaffeln essen. Es ist immer noch nicht die Substanz, die du eigentlich brauchst. Es ist immer noch nicht das, was du eigentlich nötig hast. Womit stillst du deinen Hunger? Ich hatte so einen Pumperfreund in meiner Jugend, der hat die Teile immer in seiner Diätphase gesnackt, in seiner Cutting Phase. Eben genau aus dem Grund, weil die einfach kaum Kalorien haben. Ist nichts dran. Oder vielleicht versuchst du deinen Herzenshunger zu stillen, indem du Anerkennung bei anderen suchst. Ich weiß nicht, wie du das dann misst, deine Beliebtheit, ob an Likes auf deinem letzten Post oder an Girls oder Boys, die irgendwie Interesse an dir zeigen auf der JK. Oder vielleicht versuchst du deinen Hunger nach Wert und Anerkennung auch damit zu stillen, indem du immer der Beste sein musst. Immer die Beste sein musst. Ob in der Schule oder im Verein, beim Fußball, beim Tanzen. Aber Jesus sagt, das alles hat keinen bleibenden Wert. Sind zwar teilweise auch echt wichtige und gute Dinge, sozialer Kontakt, das ist richtig gut, aber Jesus sagt, hey, wenn du versuchst, damit deinen Herzenshunger zu stillen, dann reicht das nicht. Es hat keine Substanz, es ist vergänglich. Schaff dir Speise, die zum ewigen Leben bleibt. Und dann müssen wir uns fragen, hey, ja, was ist das? Oder wer ist das? Ihr sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin's. Willst du Sinn im Leben haben, dann brauchst du mich. Willst du ewiges Leben haben, dann brauchst du mich. Willst du schon jetzt ein erfülltes Leben haben, Freude, egal wie die Umstände sind, dann brauchst du mich. Vielleicht seid ihr schon mal über so eine Ernährungspyramide gestolpert, irgendwie im Biounterricht oder so. Und ganz unten das Fundament, das sind so die brotartigen Dinge. Ja? Schön kohlenhydratreich, wer da mehr Infos möchte, Jamin kennt sich da recht gut aus. Aber das Ding ist, Jesus will in unserem täglichen Leben so wichtig sein wie die brotartigen Dinge in dieser Ernährungspyramide für unsere tägliche Nahrung. So wichtig will er täglich für uns sein. Weil du in dieser Ein- und Annahme von Jesus alles hast, was du brauchst. Johannes, der Evangelist, gibt uns hier zwei Dinge mit auf dem Weg, die das so verdeutlichen. Einmal sagt er, in der Ein- und Annahme von Jesus hast du ewiges Leben nach dem Tod. Vers 40, ich lese das gern in eurer eigenen Bibel mit. Denn das ist der Wille meines Vaters, sagt Jesus, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Ewiges Leben, das ist sein Versprechen. Wenn du dieses Jesusbrot glaubensmäßig in dir aufnimmst, das ist dieses Bild. Wenn du Jesus so innig aufnimmst wie ein Stück Brot, was du isst, das dann quasi Teil von dir wird, dann hast du ewiges Leben. Ich weiß nicht, wie oft du dir die Frage stellst, was nach dem Tod kommt, ob das für dich in deinem Teenie-Kopf gerade mega relevant ist. Aber es ist wichtig, sich ab und zu mal diese Frage zu stellen, hey, was kommt denn danach? Fakt ist, unser irdisches Leben ist begrenzt, ist vergänglich. So sehr wie die Menschen auch versuchen, diese paar Jahrzehnte, die wir da hier auf der Erde unterwegs sind, irgendwie noch auszudehnen, zu verlängern, indem sie sich fit halten. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel in der Welt gelesen über so einen Multimillionär in den Staaten, der ganz viel Geld investiert hat in die Biotechnologie und Medizintechnologie. Und in der Hoffnung, dass irgendwann zu seinen Lebzeiten noch die Technik so weit ist, dass der Mensch in seinem irdischen Stadium ewig leben kann. Und Er hat dann so eine kranke Routine aufgebaut, indem er 30 Tabletten täglich schluckt, Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente. Dann hat er eine Schlafroutine, die absurd ist, und einen Workout, das er täglich durchzieht, und seine Ernährung ist mega streng. Und ich denke mir nur, was für ein Leben ist das? In so einer Phantomhoffnung auf ewiges Leben. Denn Spoiler, der Einzige, der ewiges Leben schenken kann, ist Gott. Wir können das niemals. Und Jesus sagt, hey, du brauchst keine 30 Supplements am Tag, damit du ewig lebst. Noch viel besser, wenn du stirbst und an mich geglaubt hast, dann schenke ich dir sogar einen neuen Körper. Du musst das ewige Leben nicht in dem Modell durchführen, in dem du gerade steckst. Happy News, kriegst einen neuen Auferstehungskörper, wenn ich dich auferwecke am jüngsten Tage. Und zweite Good News ist, du musst das auch nicht in dieser murksigen Welt machen, in der du gerade lebst, die so kaputt ist. Nein, ich gebe dir eine neue Welt, in der du leben darfst. Ewiges Leben mit Jesus, das schenkt er uns in dieser Ein- und Annahme des Jesusbrotes. Und das Zweite ist, er schenkt erfülltes Leben im Hier und Jetzt. Kapitel 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben, er schenkt erfülltes Leben im Hier und Jetzt. Kapitel 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, das Leben in Fülle, in Überfluss, im Übermaß, in Genüge. Stell dir vor, du wachst morgens auf und anstatt so eine Reiswaffel zu essen, dir unnötige Videos anzuschauen, beginnst du den Tag damit, dass du ihn mit Jesusbrot verbringst. Jesusbrot einnimmst, ihn einlädst, wieder neu in dein Leben am Morgen. Und es ist so cool, dass wir das einüben können in diesen paar Tagen, die wir gemeinsam unterwegs sind und hier diese Zeit gemeinsam haben, wo wir Jesus begegnen, wo wir hören auf ihn, wo wir mit ihm reden, wo wir in seinem Wort lesen. Und ich sag dir aus eigener Erfahrung und der Erfahrung ganz vieler anderer Menschen, das macht so einen Unterschied, wenn du das zu deiner Gewohnheit machst. Und das Coole ist, Gewohnheiten, die lassen sich trainieren. So ein bisschen wie Zähneputzen. Habt ihr auch alle irgendwann mal hinbekommen, dass ihr das macht? Hoffentlich. Nutzt diese Gelegenheit, in den nächsten Wochen diese Zeit mit Jesus zu haben, gute Gewohnheiten euch zu schaffen. Und ich möchte am Ende noch auf drei Dinge eingehen, die so ein bisschen dieses Bild beschreiben, was Jesus dann nutzt, indem er sich als das Brot vorstellt. Für uns ist es ja erstmal strange, dass sich jemand hier als Brot identifiziert, als Brot vorstellt. Was meint Jesus damit? Eigentlich ist das so ein Bild, was in der Bibel schon ganz, ganz tief verwurzelt ist, schon vor dem Neuen Testament. Und das wird so ein bisschen spürbar in diesem Dialog, in Vers 28 folgende, den ich vorhin vorgelesen habe, wo die Menschenmenge da diese Story auspackt vom Volk Israel, das dann auf Wüstenwanderung ist und Gott versorgt sie mit himmlischem Brot, mit Manna. Täglich neu schenkt Gott ein Wunder, indem er sein Volk ernährt, es leiblich versorgt. Und die Menschenmenge, die da Jesus wieder begegnet, sagt, hey, wenn du einfach nur so ein krasses Zeichen uns geben würdest, wie Moses damals getan hat, dann würden wir ja an dich glauben. Und wir diese paar Verse so lesen, denken uns, Mensch, ihr Leute, ihr seid genauso schlimm wie wir, die wir am Sonntag in der Predigt sitzen und am Montag schon wieder vergessen haben, was der Inhalt war. Die Menschenmenge hat gestern noch dieses mega Zeichen gesehen, 5000 Leute, Größe von Langensteinbach, jeder Partyservice in der Gegend kommt dumm aus der Wäsche bei dieser Aktion, dass Jesus da so ein Riesenwunder tut. Und am nächsten Tag sagen sie, ja Jesus, wenn du mal ein Zeichen geben würdest, dann würden wir ja glauben. Wir schütteln nur den Kopf. Damals hat Gott sein Volk mit himmlischem Brot leiblich versorgt. Und jetzt nimmt uns Jesus hinein mit oder zurück nach Weihnachten und sagt, hey, ich bin gekommen aus dem Himmel auf die Erde. Ich bin das himmlische Brot und ich gebe euch viel mehr als nur das leibliche Wohl. Ich gebe euch ewiges Leben, ewiges Heil. Und wenn wir Vers 35 nochmal lesen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und dann noch ein bisschen weiter runter gehen zu den Versen 50, 51. wo Jesus sagt, dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Dann können wir die wir das Johannesevangelium in seiner Fülle haben, gar nicht anders als schon vorauszudenken an diesen letzten Abend, bevor Jesus stirbt am Kreuz, wo er noch ein letztes Mal Abendmahl feiert mit seinen Jüngern und Jesus sich als das gebrochene Brot im Abendmahl zeichenhaft hingibt für uns, für mich, für dich. Und ich bin froh, dass wir in ein paar Tagen gemeinsam dieses Privileg haben, Abendmahl zu feiern. Und vielleicht ist ein guter Punkt, um das mal als Anstoß zu nehmen in den nächsten Tagen, vielleicht auch heute Abend, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, dich schon mal innerlich darauf vorzubereiten, was da in ein paar Tagen kommt, dass wir gemeinsam dieses Jesusbrot zeichenhaft einnehmen. Ganz stark. Und zuletzt möchte ich noch aufzeigen, dass die Bibel noch ganz viel anderes zu sagen hat zu diesem Brotbild. Da heißt es im fünften Buch Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem einzelnen Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und Jesus im Matthäus-Evangelium zitiert diesen Vers und unterstreicht damit die Wichtigkeit seiner Worte. Und liebe Leute, hey, das ist das Ding für uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, ist, dass wir Gottes Offenbarung haben für uns persönlich und dadurch Zugang haben zu ihm und dass auch unser tägliches Brot sein kann und sein darf und wir all das irgendwie aus dem Weg stellen können und hier unsere Seele, unser Herz so richtig dran laben können. Die Bibel findet auch ganz kreative Worte, um das auszudrücken. Zum Beispiel der Prophet Hesekiel, der sollte mal eine Gesetzesbuchrolle sogar zeichenhaft essen. Die Propheten haben krasse Zeichen getan, um irgendeine Botschaft irgendwie an das Volk rüberzukriegen. Und das sollte so unterstreichen, wie wichtig das Wort Gottes für das Volk damals war. Oder der Psalmist in Psalm 119 schreibt, dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. So gut. Lasst uns Wort Gottes essen, es genießen, es in uns aufnehmen, auf diesen Geschmack kommen. Ich hoffe, ihr erlebt das in diesen Tagen durch die Einheiten, die wir gemeinsam haben, aber auch durch eure persönliche Zeit im Bibellesen. Hast du bereits von diesem Brot des Lebens von Jesus geschmeckt? Bist du schon mal so richtig satt geworden von Jesus? Ich wünsche es mir für dich, dass du das erfahren darfst, hier auf dieser JK dieses Jahr. Vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch wohltuend, erfrischend wieder neu. Folge dieser Einladung, come to the table, das, was wir gerade gesungen haben. Komm dazu und setz dich an Jesu Tisch und genieß die Gemeinschaft, genieß ihn. Er ist der Versorger. Er ist der Bedürfnisstiller, der deinen Herzenshunger genau kennt und der genau weiß, was du brauchst. Er ist es, der ewiges Leben nach dem Tod schenkt. Eine mega Verheißung, eine mega Hoffnung für dich und für mich. Und er ist es, der das jetzige Leben zu einem Leben in Fülle, einem Leben im Überfluss, in Genügsamkeit, in Freude für dich machen kann. Was bedeutet das für dich ganz konkret heute? Du musst nicht länger andere Dinge konsumieren, Phantombrote, die sowieso deinen Herzenshunger nicht wirklich so stillen kann, wie Jesus es kann, die dich nicht wirklich satt machen. Und vor allem in dieser digitalen Welt, in der wir leben, und es ist so, ich finde es so heilsam, so eine Zeit zu haben, wo wir die Handys auch wirklich auf dem Zimmer lassen und uns mal einlassen, wieder neu auf Gemeinschaft. Ja, das ist so ein Wert, der so verloren gegangen ist in unserer Zeit. Vor allem in dieser digitalen Welt ist es so wichtig, uns immer wieder neu zu orientieren, zurückzugehen zu dem, was wirklich trägt, was wirklich hält in dieser Zeit, was wirklich satt macht. Und ich ermutige dich, Ich ermutige dich, such dir Menschen, die gemeinsam mit dir diesen Weg gehen. Die gemeinsam gegen den Trend gehen. Gegen den Trend dieser Zeit. Die dich ermutigen und von denen du dich ermutigen lässt und die du auch ermutigen kannst. Das ist es, was gemeinsame Jesus-Nachfolge bedeutet. Und vielleicht beginnt das mit dieser ganz einfachen, kurzen Frage. Hey, wer bist du eigentlich? Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir sind dir dankbar, dass du dich ganz gegeben hast für uns. Dass du der Herzenskenner bist, dass du genau weißt, was bei uns im Innersten gerade abgeht, wie wir uns fühlen, was uns beschäftigt, auch wo wir verletzt sind. Um all die Dinge her, mit denen wir versuchen, diesen Hunger zu stillen, wo wir aber ganz wieder neu Mut fassen, um umzukehren, um gemeinsam einen anderen Trend zu gehen, gegen den Trend zu gehen, Herr. Uns wieder neu einzulassen auf dich. Danke, dass du uns gut versorgst. Wir wollen dich in das Zentrum stellen, auch dieses Abends, und dich jetzt um deinen guten Segen bitten, Herr. In Jesu Namen. Amen.